Beispiel 45 aus der Koansammlung Shoyoroku. Das Sutra des vollkommenen Erwachens sagt: Erstens, lass in keinem Augenblick täuschende Gedanken aufkommen. Zweitens, ebenso wenig versuche, täuschende Gedanken abzutun oder auszulöschen. Drittens, wenn du dich im Reich der täuschenden Gedanken aufhältst, füge keine unterscheidende Weisheit hinzu. Viertens, wenn du im Zustand des Nicht-Unterscheidens bist, erkenne darin nicht die wahre Wirklichkeit. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr euch gemütlich hinsetzen und dieses 45. Beispiel aus dieser Koansammlung, das ist ein ganz kleiner Auszug aus dem Sutra des vollkommenen Erwachens. Dieses Sutra, das stammt aus dem 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, wohl in China entstanden. Und schildert die 12 Bodhisattvas, also schon sehr weit fortgeschrittene buddhistische, man würde ja sagen Zen-Schüler vielleicht, wie diese 12 Bodhisattvas dem Buddha tiefgründige Fragen zur Erleuchtung stellen und die der Buddha dann kompetent beantwortet. Dann fragt man sich natürlich, warum beschäftigen wir uns heute noch mit so einem alten Sutra, 1300 Jahre alt, aber die Aussagen dieses Sutras, die sind überraschend oder eigentlich nicht so überraschend, sie sind auch genauso relevant, wie sie vor 1300 Jahren waren. Und es heißt auch im letzten Wort von dem Sutra, aus diesen Schriften ist hier eine tausendjährige Medizin bereitet. Also sie hat schon 1300 Jahre gehalten und wir können immer noch davon profitieren, denn die spirituellen Grundfragen, die haben sich nicht geändert, ob nun mit digitalisierter Welt, Computer und so weiter. Die Grundfragen sind immer die gleichen. Eine sehr bekannte Aussage aus diesem Sutra habe ich ja in den einleitenden Worten schon gesagt zu diesem Session, nämlich: Alle meine Lehren sind nur ein Finger, der zum Mond zeigt. Wenn du also die wahre Wirklichkeit, und da ist der Begriff, der auch in diesem Koran ja eben schon vorkam, wenn du also die wahre Wirklichkeit siehst, dann siehst du den Mond selbst. Und du verstehst, dass das, was auf dem Mond zeigt, nicht der Mond selber ist. Dazu einige Erläuterungen, weil wir uns ja so ein bisschen in die chinesische und auch Chan und eben Zen-Gedankenwelt da einschwingen oder verstehen müssen. Im Zen ist das Tageslicht ein Bild für unsere alltäglichen Handlungen, also und für die materiellen Formen. Das ist nicht abschätzig gemeint, sondern eben das ist das, was wir alltäglich machen müssen, unsere Handlungen, und das ist eben die Form, was wir auch immer zitieren, Lehre und Form, ne? Das ist die Form. Und die Nacht dagegen ist ein Bild für das Verweilen in der Leerheit. Ein Bild für das gedankenlose einfach Dasein. Und jedes Mal, wenn wir uns zum Sazen hinsetzen, dann reduzieren wir ja die Einflüsse von außen. Also wir erzeugen so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Nachtstimmung. Und wenn wir zu mehreren zusammensitzen im Sazen, dann tragen wir dunkle, unauffällige Kleidung und versuchen keine Geräusche zu machen. Also noch mehr eine Nachtsituation erzeugen, die es unserem Geist erleichtert, nur in der Position des Beobachters zu sein, nur da zu sein. Zum Glück scheint in der Nacht der Meditation ja der Mond. Das ist natürlich bei jedem Beispiel, hängt es ein bisschen. Wir wissen, es gibt ja auch einen Neumond, dann ist gar kein Mond da. Aber um im Bilde zu bleiben, in der Nacht scheint der Mond. Und aufgrund des Mondscheines können wir sehen. Und das merken wir ja bei der Meditation. Wir sehen genügend Gedanken, die da kommen. Das ist ja ein stetiger Gedankenstrom, der uns während der Nacht der Meditation durchströmt. Und trotzdem dieses Bild, ne? Also Nacht, wir sitzen praktisch in der Meditation in der Nacht. Und stellt euch mal vor, ihr sitzt jetzt beim Mondenschein an einem See und schaut auf die Seeoberfläche. Während der Meditation oder auch in Wirklichkeit. Wenn wir von unseren Gedankenwellen aufgewühlt sind, dann ist auch die Seeoberfläche aufgewühlt. Und außer Wellen können wir da nichts erkennen. Vielleicht mal so zwei kleine, so ein bisschen Glitzer, aber wir können nichts klar erkennen. Wenn sich mit zunehmender Übung unser Gedankenstrom beruhigt, dann beruhigt sich auch die Oberfläche des Sees und wir können das Spiegelbild des Mondes erahnen. Wenn unsere Gedanken mal ganz für kurze Momente völlig stillstehen, dann zeigt sich auf dem See das klare Spiegelbild des Mondes. Und das ist dann das Sinnbild für die wahre Wirklichkeit. Aber eben nur ein Sinnbild. Es ist noch nicht die wahre Wirklichkeit selber. Wir sehen ja nur das Spiegelbild. Der Mond ist oben. Denn im Allgemeinen bleibt immer noch ein Rest Selbstbespiegelung übrig. Das mag jetzt ein bisschen theoretisch klingen, ich werde das aber noch später noch ein bisschen weiter erläutern, anhand unseres Koans. Aber das Bild, dieses Spiegelbild des Mondes, der Mond, die wahre Wirklichkeit, so wie es wirklich ist, und wir sehen nur das Spiegelbild, das ist ein ganz gutes Beispiel, ein ganz gutes Gleichnis für das, dass immer noch Selbstbespiegelung bei uns da vorhanden ist. Und nur wer gar keine Selbstbespiegelung mehr betreibt. In einem anderen Koan aus dem Shōyō-Rokko, da schreibt der große Zen-Meister Ummon, schreibt, wenn du nur einmal darüber nachdenkst, nachspürst, wie du gerade atmest, dann bist du schon wieder in der Selbstbespiegelung. Also so weit geht es. Ne? Also allein dieses, ich spüre nach, ob ich jetzt wirklich intensiv atme, ist das schon wieder Selbstbespiegelung. So weit geht es, wenn man das Zen ganz bis ins Letzte betreibt. Nur wer gar keine Selbstbespiegelung mehr betreibt, kann die wahre Wirklichkeit direkt sehen. Nur solch eine Person wird als vollständig erleuchtet bezeichnet. Und das, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich auch alles nur ein Finger, der auf den Mond zeigt. Das, mehr ist das natürlich nicht. Und wir fragen uns natürlich jetzt, was profitieren wir von diesem fernen Ziel, unvorstellbaren Vorstellung, dass man nicht mal mehr nachspürt, wie sein Atem eigentlich geht oder nicht darüber reflektiert. Dann müssen wir uns trotzdem, ist es trotzdem wichtig, sich mal mit sowas zu beschäftigen. Denn wir brauchen einen Polarstern, eine Ausrichtung. Wir müssen wissen, Polarstern ist weit weg. Ich weiß nicht, wie viel Milliarden oder Millionen Milliarden Lichtjahre weg ist, aber wir brauchen eine Ausrichtung, dass wir wissen, das ist es, wo wir hingehen. Und der Polarstern im Zen ist die vollständige Erleuchtung. Das ist das, die Ausrichtung, nach der wir uns ausrichten. Und vollständige Erleuchtung, das, was das wirklich ist, das wollte eben auch der Bodhisattva der reinen Weisheit wissen. Und deswegen fragt er eben in diesem Sutra, nachdem er als Sechster endlich an die Reihe gekommen ist, seine Frage an. Die anderen Bodhisattvas haben auch schon Fragen gestellt. Unter anderem auch Manjushri, der hier oben thront, der ist auch, hat auch schon gefragt, und jetzt kommt eben der Bodhisattva der reinen Weisheit und er fragt, und jetzt er fragt eben nach der vollständigen Erleuchtung, er fragt, das ist jetzt Originaltext aus dem Sutra, natürlich ein bisschen befreit von diesen ganzen Formulierungen, oh heiliger, ehrwürdiger, Heiligkeit, Buddha und so weiter, ne? Das mal weglassen, sondern einfach nur, lieber Buddha, was ist eigentlich vollständige Erleuchtung? Wo ist der Unterschied zu Menschen, die im Reich des Haben-Wollen und Nicht-Haben-Wollens leben? Und wie unterscheidet sich die vollständige Erleuchtung von der Erleuchtung eines Bodhisattvas? Und der Buddha antwortet, liebe Hörer, alle fühlenden Wesen entwickeln die Vorstellung eines Selbst. Sie haften daran, ohne zu verstehen, dass diese Vorstellung eines stabilen Selbst sich aus diesen fünf Skandhas, die wir ja immer rezitieren, aus diesen fünf Skandhas, nämlich Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregungen und Bewusstsein, diese Vorstellung speist sich daraus. Und diese fünf Skandhas sind aber überhaupt nicht stabil, sondern sie sind einem ständigen Entstehen und Vergehen unterworfen. Wenn diese Menschen jedoch das verstehen, diese Unbeständigkeit des Skandhas, wirklich verstehen, also die Unbeständigkeit unserer Sinneseindrücke, das ist der Körper, ne? Die Unbeständigkeit unseres Körpers, der ganzen Sinneseindrücke, die uns auf uns einströmen, das ist ja leicht verständlich, dass die unbeständig sind. Und auch unsere Gefühle. Jeder weiß, dass die kommen und wieder gehen. Gerade beim Meditieren kann man merken, dass man sich über irgendwas ärgert, über das Schnaufen seines Nachbarn oder so. Und fünf Minuten später hat man wieder ganz andere Gefühle. Aber auch unsere Wahrnehmung der Sinneseindrücke sind einem ständigen Wandel unterworfen. Also selbst wenn wir keine Gefühle hätten bei unseren Wahrnehmungen, ist es trotzdem ständig, verändern sie sich ständig, worauf wir unsere Aufmerksamkeit überhaupt richten können. Und unsere Willensregung, dass die sich ständig ändern, wissen wir auch. Heute will ich dies, gleich will ich das. Und auch unser Bewusstsein wandelt sich ständig. Mal sind wir wirklich in der Lage, nur unseren Atem zu beobachten und eine Minute später sind wir schon wieder wie ein Automat ohne Bewusstsein und agieren, ohne dass wir irgendeine Achtsamkeit an den Tag legen. Das geht also rauf und runter. Und der Buddha sagt, das ist jetzt schon erläutert von mir, aber im Originaltext sagt der Buddha jetzt weiter, wieder original, Menschen, die das wirklich verstehen, wissen, dass unser Alltagsgeist von ständiger Angst getrieben ist. Und das finde ich auch ganz gut, das als Angst zu bezeichnen. Angst vor dem unaufhörlichen Prozess des Entstehens und Vergehens. Angst vor der Vorstellung, vor dem Verlust der Vorstellung eines stabilen Selbstes. Das ist natürlich die Angst des Todes, aber auch der Tod ist ja nur ein Sinnbild dafür, dass wir Angst haben, nicht mehr uns als selbst wahrzunehmen. Das ist eine ganz tiefe Angst. Unter den Üben gibt es Menschen, jetzt Buddha wieder, im Original, die diese Angst auflösen und die Erfahrung der Selbstlosigkeit machen. Die erste Reaktion ist dann oft, dass diese Menschen an der Erfahrung der Selbstlosigkeit kleben bleiben. Diese Menschen bleiben an ihrem Verständnis des Entstehens und Vergehens hängen. Eine Frage an euch, was ist damit eigentlich gemeint, dieses mit dem Menschen bleiben an ihrem Verständnis des Entstehens und Vergehens hängen? Was meint Buddha damit? So als ganz konkretes Beispiel, einer, der schon sehr, sehr lange Zen übt und schon tiefe Einsichten gehabt hat, geht zu einem Konzert. Eigentlich genießt er die Musik, aber alle zwei Minuten sagt er sich, das ist ja alles dem Wandel unterworfen. Es ist Quatsch, sich zu freuen an der Musik. Stetes Vergehen, Entstehen und Vergehen ist nicht wichtig. Und nimmt sich damit den Genuss der Musik. Er klebt an der Erkenntnis, dass es natürlich vorbeigeht, dass natürlich alles zu Ende geht. Das wäre zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel für ein Kleben, ein Hängen an dem Entstehen und Vergehen. Und sie bleiben auch, Menschen bleiben auch gerne an der Erfahrung der Selbstlosigkeit hängen. Das ist jetzt wieder Buddhas Originalton. Deswegen sind sie nicht vollkommen frei. Ein vollkommener Erleuchteter hat jedoch alle Vorstellungen losgelassen, alle. Auch die Vorstellung von jedweder Unbeständigkeit und von der Selbstlosigkeit überhaupt. Der hat also diese drei haben wollen, nicht haben wollen und Selbstlosigkeit überwunden, die Vorstellung davon. Oberflächlich betrachtet agiert ein vollkommen Erleuchteter wie jeder andere Mensch auch. Wenn man hier noch längere Zeit hinschaut, dann merkt man, dass da überhaupt keine Wahrnehmung eines stabilen Selbstes mehr vorhanden ist. Diese Menschen, die agieren, wie es im Hanja Shingyo heißt, ohne Auge, ohne Ohr, ohne Nase, ohne Zunge, ohne Leib und Geist, bildhaft gesehen. Und für dieses Beispiel bringt Buddha in diesem Sutra ein drastisches, oder für diese Idee bringt Buddha ein drastisches Beispiel. Er sagt, ein vollkommen erleuchteter Mensch ist wie jemand, der sich selbst mit einer Axt den Kopf abhaut. In dem Moment, wo der Kopf abgeschlagen ist, also er ohne Auge, Ohr, Nase und so weiter ist, ist da auch kein Bewusstsein mehr, wer die Axt geführt hat. Da sind wir alle vermutlich weit davon entfernt, den Zustand eines Menschen zu erreichen, der sich selbst den Kopf abschlägt. Ob die Vorstellung ist natürlich schon sehr martialisch. Ein Mensch, der sich selbst den Kopf abschlägt und dann nicht mehr weiß, dass er es nicht mehr wissen kann, dass er es selbst war. Aber dieser Mensch ist die Idealgestalt, der Polarstern im Zen. Der Mensch, den wir im letzten Ochsenbild, wenn wir die Treppe hochgehen, im letzten Ochsenbild oben abgebildet ist. Da wird im Allgemeinen als so ein eher dickbäuchiger Person dargestellt, die auf den Markt des Alltags geht und sich wie alle verhält. Ohne allerdings an diesem Verhalten zu hängen. Also er verhält sich wie alle anderen, aber er hängt nicht. Er hat keine spezielle Vorstellung. Jetzt sind wir wahrscheinlich alle ganz erschlagen von dem hehren Ziel des Zens. Und dann kommt der große Frust, da komme ich ja nie hin. Das ist so weit weg, hat keinen Sinn. Aber Buddha, man muss natürlich hier sagen, die Autorengruppe, die das Sutra geschrieben hat und die das dem Buddha in den Mund legt, denn er kann es ja nicht selber mehr gesagt haben, der Buddha, ich bleibe trotzdem dabei, der Buddha war ein wirklich weiser Mensch. Er lässt den Bodhisattva der reinen Weisheit, also den Sechsten der Reihe, nicht hilflos im Regen stehen, sondern er gibt ihm nach all diesen Erklärungen auch ganz praktische Tipps für seine tägliche Übung. Tipps, die jeder befolgen kann, auch wenn er noch nicht einmal weiß, was ein Bodhisattva überhaupt ist. Und das sind eben diese Tipps. Alle Menschen sollten sich folgendermaßen verhalten, wie es im Koran heißt. Lass in keinem Augenblick täuschende Gedanken aufkommen, ebenso wenig versuche, täuschende Gedanken abzutun oder auszulöschen. Wenn du dich im Reich der täuschenden Gedanken aufhältst, füge keine unterscheidende Weisheit hinzu. Wenn du dich im Zustand des Nicht-Unterscheidens bist, erkenne da nicht die wahre Wirklichkeit. So, da ist natürlich noch einiges zu erklären. Und zwar, aber trotzdem klingt das schon nicht mehr so aussichtslos. Und die vier Tipps sind wirklich sehr praxisnah. Und deswegen hat der Autor der Koansammlung aus dem langen Sutra, 40 Seiten oder so, hat er nur den einen Teil rausgesucht und alles andere weggelassen. Wenn wir uns diese Empfehlung mal genauer anschauen, wir haben alle Gedanken, wir brauchen auch Gedanken, zum Beispiel, wenn wir irgendein Projekt planen, Urlaub oder auf der Arbeit, natürlich brauchen wir Gedanken, aber es heißt hier, erstens, lass in keinem Augenblick täuschende Gedanken aufkommen. Da ist natürlich aber die Frage, was sind denn täuschende Gedanken? Wie ich sagte schon, wenn man einen Projekt plant, eine Urlaubsreise, muss man sich ja mit den Flugreisen beschäftigen. Aber am einfachsten ist das, mit den täuschenden Gedanken während der Meditation zu entdecken. Wenn wir meditieren, sind eigentlich alle Gedanken täuschend. Die sind ohne Sinn und Verstand, weil wir setzen uns ja gerade hin, um einen gedankenarmen oder gedankenlosen Zustand zu üben. Und trotzdem kommen diese Gedanken und täuschen uns über unsere wirkliche Situation hinweg. Denn die wirkliche Situation ist da, wenn wir meditieren, ich sitze hier. Es ist überhaupt nicht notwendig, zu denken oder zu planen. Ich sitze hier, es ist für alles gesorgt. Keiner kann mich stören. Ich muss nichts denken. Da im Grunde ist während der Meditation jeder Gedanke, der kommt, ein täuschender Gedanke. Im Alltag haben wir natürlich Millionen von täuschenden Gedanken. Da entdecken wir sie manchmal nicht so schnell. Bei der Meditation, da fallen sie einem sofort auf. Im Alltag, klar, kennt jeder. Warum regnet es heute schon wieder? Oder bei mir ist zum Beispiel beim Session so, wäre so die Gedanke, gut, dass es heute regnet, weil wenn strahlender Sonnenschein wäre, wäre es ja schade, hier den ganzen Tag nur im Gebäude zu sitzen. Aber das sind natürlich alles, was soll das? Ich meine, warum muss es jetzt schon wieder regnen? Was soll dieser Gedanke? Da ist ja kein Sinn und Verstand drin. Weil es gibt keine Antwort darauf. Es kann keine Antwort geben. Das ist Quatsch. Oder eine andere unsinnige Frage oder andere unsinnige, täuschende Gedanken sind zum Beispiel immer gerne, ich bin unfähig zu wahrem Sinn. Und wenn man sowas denkt, so einen täuschenden Gedanken, dann denkt man schnell, das stimmt. Und wir kennen das auch aus anderen Bereichen. Die täuschenden Gedanken, wenn wir denen zu viel Raum eingeben, dann beherrschen die uns. Das muss gar nicht ins Psychopathologische gehen, aber wir haben einfach Vorstellungen, wie es ist. Wir täuschen uns darüber und wir denken zuletzt, dass es wirklich so ist. Eben zum Beispiel, Zen ist zu schwierig für mich. Und das Sutra empfiehlt eben, als ersten Tipp, Gedanken, die nicht hilfreich sind, die nicht situationsgerecht sind, nicht aufkommen zu lassen, sie nicht für bare Münze zu nehmen, sie als Täuschungsmanöver unseres unruhigen Geistes zu entlarven. Denn bei der Meditation ist es ja ganz einfach. Die kommen einfach nur, der Geist produziert sie und sie täuschen uns. Sie müssen sie entlarven, ist es Quatsch. Aber oft ist es nicht möglich, täuschende Gedanken loszuwerden. Und da sagt das Sutra eben auch, ebenso wenig versuche, täuschende Gedanken abzutun oder auszulöschen. Das ist ganz wichtig bei unserer Übung. Lass die Gedanken kommen und gehen. Greife nicht aktiv ein, gehe wertfrei mit ihnen um. Das ist, wenn du es nämlich versuchst, Gedanken abzutun, zu töten, auszulöschen, dann ist das so wie mit diesem berühmten rosaroten Elefanten. Also denkt jetzt bitte nicht an einen rosaroten Elefanten. Löscht diese Idee von dem rosaroten Elefanten, tötet sie, genau jetzt. Ihr werdet merken, dass es eben genau das nicht funktioniert. Man kann Gedanken, die aufkommen, nicht sofort töten. Beim rosaroten Elefanten ist es relativ einfach, auf Dauer verschwindet er schon. Aber es gibt natürlich Gedanken, die weniger offensichtlich Quatsch sind, die viel mehr Klebesubstanz, klettenartig sind. Und diese Gedanken können wir gar nicht abtun. Sie werden immer wieder kommen. Weil diese Gedanken, also während der Meditation, natürlich auch im Alltag, weil diese Gedanken nämlich gewertschätzt werden wollen. Die wollen beachtet werden. Also nicht abtun oder auslöschen. Wertschätzen und beachten ist während der Meditation natürlich eingeschränkt. Da braucht es viel Übung, so Gedanken, die während der Meditation aufkommen, zu denen sagen, ah, da ein Gedanke, da ist er, der wahrgenommen wird. Ich nehme zum Beispiel wahr, dass ich mich gekränkt fühle, wegen irgendwas von gestern. Ich nehme das wahr, ich fühle mich immer noch gekränkt. Aha, so. Und dann atme ich weiter ein und aus. Das ist schon mehr Wertschätzung braucht so ein Gedanke auch gar nicht. Aber er muss einfach wahrgenommen werden. Der vietnamesische Zen-Meister Thich Nhat Hanh, der empfiehlt sogar, neben dem häuslichen, ich sag mal häuslich, weil das hier natürlich in der Sende sowieso absurd wäre, er empfiehlt neben dem häuslichen Meditationsplatz einen Zettel oder ein Notizbuch mit Schreiber aufzubewahren, um sich Gedanken aufzuschreiben. Ich warne davor. Der Tipp hat eine ganz kleine Berechtigung, aber ich warne trotzdem davor. Dieses Aufschreiben von Gedanken, die einem während der Meditation kommen, das hat nur überhaupt eine Berechtigung, wenn es irgendein Orga-Scheiß ist. Stellt euch vor, morgens um 6 Uhr meditieren und ihr sitzt da und denkt, oh, ich muss unbedingt dieses Papier mitnehmen zur Arbeit. Nicht vergessen. Und dann kann es sinnvoll, das eben aufzuschreiben, weil sonst bist du die ganze Zeit mit der Meditation nur beschäftigt, sagst dir, ich darf nicht vergessen, dass ich dieses Papier mitnehmen muss. Ich darf nicht, und das bringt natürlich nichts. Aber das ist die einzige Situation, wo man etwas aufschreiben soll. Denn ansonsten ist nämlich meine langjährige Erfahrung, wenn man wirklich wichtige Gedanken, die einem während der Meditation kommen, die gehen nicht verloren. Wenn man sie wertschätzt, sagt, aha, der ist der Gedanke, aha, und dann wieder gehen lässt. Er wird nicht ergehen, er wird auch im Alltag dann wieder, wenn man ihn umsetzen muss, wieder auftauchen. Später kann man ihn dann aufschreiben. Nun sagte ich ja, dass alle Gedanken, die während der Meditation auftauchen, täuschende Gedanken sind. Klar, weil sie nicht situationsgerecht sind. Trotzdem können natürlich wichtige Erkenntnisse einem während der Meditation kommen. Es wäre sogar widersinnig, wenn man nur Scheiße denken würde bei der Meditation. Klar, also man denkt viel Mist, wenn man meditiert, aber es kommen natürlich auch einige Gedanken, wichtige Erkenntnisse, die man sich später im Tagebuch aufschreibt, wo man später mit Freunden drüber redet und sagt, so und so, klar. Allerdings darf man nicht daraus den Umkehrschluss ziehen, dass man nun sagt, ich meditiere, um besonders kreative Gedanken zu bekommen. Ich meditiere, um das und das Problem zu lösen. Wenn man mit dieser Zweckbezug meditiert, dann stellt man sich schon selber ein Bein. Ich glaube, das ist klar. Ne? Also meditieren muss frei sein. Es darf nicht zweckgebunden sein. Und die Gedanken, diese Empfehlung, Gedanken nicht abzutun oder auszulöschen, die gilt natürlich auch für den Alltag, wenn es wichtige Gedanken sind. Also es gibt ja diesen Spruch, so etwas darf man gar nicht einmal denken. Das hat noch keinem geholfen. Also ich habe viele Jahre sogar, muss man sagen, eine Psychotherapie gemacht. Und ich kann nur sagen, das ständige Thema war eben, Gedanken zuzulassen, um mit ihnen zu arbeiten. Also Gedanken abzutun oder auszulöschen, die einem kommen, hat noch nie einem geholfen. Aber das jetzt noch weiter auszuführen, wäre natürlich ein riesiger, da müsste man einen eigenen Vortrag über Psychotherapie halten. Aber es ist wenigstens nie sinnvoll, Gedanken töten zu wollen. Jetzt heißt es weiter im Sutra als dritter Tipp. Wenn du dich im Reich der täuschenden Gedanken aufhältst, füge keine unterscheidende Weisheit hinzu. Da muss man erstmal sich überlegen, was bedeutet das eigentlich. Also man ist im Bereich, das ist nicht so einfach, wie es erstmal klingt. Wenn man sich im Reich der täuschenden Gedanken aufhält, man muss erstmal rausgehen, was sind täuschende Gedanken. Zum Beispiel, mein Knie tut weh. Dann braucht man ja sogar unterscheidende Weisheit. Die unterscheidende Weisheit, die muss dann sagen, das Knie tut weh. Gut. Ist das nun so wie das Jucken im rechten Fuß? Oder ist dieser Schmerz im Knie so, dass dadurch Gesundheitsschaden entstehen könnte? Meistens, fast immer ist das nicht der Fall, aber wir müssen unterscheidende Weise. Wir müssen kurz überlegen, wie bedeutungsvoll ist das? Zum Beispiel, es riecht ja deutlich nach Rauch. Es wird immer deutlicher, der Geruch des Rauches. Irgendwie angebrannt, ne? Dann wäre es gut, während der Meditation unterscheidende Weisheit anzuwenden und zu sagen, jetzt, das ist kein täuschender Gedanke, sondern ich stehe jetzt auf und gehe runter und gucke, ob da was angebrannt ist in der Küche. Ne? Also, das andere wäre schädlich. Bei dieser Empfehlung, keine unterscheidende Weisheit hinzuzufügen, da geht es um etwas anderes. Natürlich muss man auch bei der Meditation immer Gedanken kommen und gehen lassen und darauf vertrauen, dass es einen eigenen Filter gibt, der unterscheidet, ob es eben das Feuer im Erdgeschoss ist. Das muss man schon unterscheiden können. Aber bei dieser Empfehlung geht es was anderes. Es geht eigentlich um das, was Baker Roshi sehr schön formuliert hat. Er hat gesagt, begrüße deine Gedanken, aber während der Meditation, aber lade sie nicht zu einer Tasse Tee ein. Und das ist mit den unterscheidenden Gedanken gemeint. Das ist dieses, sonst kommt nämlich zum ersten Gedanken der nächste. Und das ist zum Beispiel dieses, warum hast du jetzt diesen Gedanken? Du willst doch meditieren. Das ist wieder unterscheidende Weisheit, auf täuschende Gedanken draufzusetzen. Erst habe ich den täuschenden Gedanken und irgendwas, wie toll es zum Beispiel wäre, wenn jetzt 50 Kilometer südlich von Bremen ein 5000 Meter hoher Berg zum Skifahren wäre. Das ist ein täuschender Gedanke. Und dann kommt der nächste Gedanke dazu, unterscheidende Weisheit, sagt, du denkst Mist, du willst jetzt hier meditieren. Und so baut man nachher ein riesiges Gedankengebäude auf einen Gedanken auf. Und man ist immer weiter in seiner Beschäftigung mit seinen Gedanken drin. Und das Ganze nährt während der Meditation nur die Vorstellung, dass wir ein Selbst sind, das was alles zusammenhalten muss, dass ich ständig damit beschäftigen muss, nicht falsch zu denken und dies, alles, jenes. Und das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja bei der Meditation beobachten. Wahrnehmen. Aha. Wie so dumm. So. Ah, da ist schon wieder. Nicht schon wieder ist falsch. Aha, da ist ein Gedanke. Ohne. So. Nichts mehr. Nichts zutun. Nichts dazu tun, nichts wegtun, sondern einfach nur so. Und nicht so schon wieder nicht richtig konzentriert. Nein. Aha. Ein Gedanke. Fertig. Und im Alltag machen wir das auch ständig, dieses was dazu tun. Zum Beispiel, also ist die ich nenne das immer Achtsamkeitskeule, besonders bei den Thich Nhat Hanh, wo ich ja auch engagiert bin, da gibt es dann die Achtsamkeitskeule. Das ist richtig so ein Knüppel, ne? Mit dem man dann so, boff, schon wieder nicht achtsam. Ne? Also, dann kochst du, backst was und hast du viel Mehl genommen. So, ja, was ist dann? Und versuchst dann natürlich irgendwie, wie kann ich es denn noch hinkriegen, den Teig noch irgendwie, ein bisschen Wasser, ein bisschen dies, noch zu retten. Und dann kommt zusätzlich noch, da warst du wieder nicht achtsam. Puff! Klar, wenn du achtsam gewesen wärst, wäre das nicht passiert. Typisch wieder abgelenkt und so, ne? Klar, das ist unterscheidende Weisheit. Die unterscheidende Weisheit erkennen, wenn du achtsam gewesen wärst, hättest du nicht zu viel Mehl genommen. Aber sie bringt nichts. Und deswegen heißt es, füge täuschenden Gedanken, nämlich dieser Ablenkung beim Kochen nicht richtig nachgedacht, beim Backen nicht richtig nachgedacht, fügt dem doch eben die Achtsamkeitskeule hinzu, dieses unterscheidende Weisheit, die nichts hilft dann. Ein guter Trick ist dagegen, dann einfach zu sagen, ich atme ein, ich atme aus und weiter versuchen, den Teich zu retten. Oder wenn man Gedanken hat, eben, ich atme ein, ich atme aus, aha, ein Gedanke. Und das Schöne an Atem ist nämlich, bei der Atem betrachten, ist nämlich, der Atem braucht keine unterscheidende Weisheit, der macht es einfach selber. Und wir sind hinterrum, hintenrück sind wir auch wieder achtsam, wenn wir uns auf unseren Atem konzentrieren. Das waren jetzt die drei Tipps des Buddhas. Aber bevor der Buddha jetzt mit dem sechsten Bodhisattva sozusagen die Belehrung abgeschlossen hat, hat er noch eine weitere Empfehlung. Und zwar sagt er, wenn du im Zustand des Nicht-Unterscheidens bist, erkenne daran nicht die wahre Wirklichkeit. Das ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Die wahre Wirklichkeit habe ich am Anfang ja schon erläutert. Nicht? Die wahre Wirklichkeit ist erläutert mit diesem Bild von dem Blick auf den Mond, dem ungestörten Blick auf den Mond. Die wahre Wirklichkeit im Zen und überhaupt, hat gar nichts mit Zen zu tun. Die wahre Wirklichkeit ist der klare Blick auf den Sohn, auf den Mond, auf dem, wie es wirklich ist. Ohne es irgendwie was dazu zu tun. Ohne Selbstbespiegelung und so weiter. Und der Zustand des Nichtunterscheidens ist eben nicht das Gleiche. Wenn wir nicht unterscheiden, da heißt es ja nicht, wenn du im Zustand des Nichtunterscheidens bist, erkenne da nicht die wahre Wirklichkeit. Also wenn wir nicht unterscheiden, wir können auch sagen, wenn wir nicht dualistisch sind, wenn wir nicht dualistisch denken, getrennt von uns, dieses mein, dein, mich, ich, ihr, da und dies Ganze, ne? Wenn wir also nicht dualistisch denken, wenn wir endlich mal geschafft haben, mit völligem Gleichmut zu meditieren oder auch in einer Alltagssituation einfach nur da sind, nur da sind. Und uns nicht von dem Hier und Jetzt, wie es wirklich ist, uns davon zu trennen. Dann schauen wir immer noch nicht direkt auf den Mond. Wir schauen auf den See, wie ich das schon sagte. Wir schauen auf den See und sehen das Spiegelbild des Mondes im See. Da unsere unterscheidenden, uns von der Wirklichkeit trennenden Gedanken ruhen, ist die Oberfläche des Sees zwar klar zu, zwar ruhig und wir können den Mond als Spiegelbild klar sehen. Aber es ist noch nicht der Mond selber. Es ist immer noch das Spiegelbild des Mondes. Und dieser direkte Blick auf den Mond, das ist der abgeschlagene Kopf, der nicht weiß, dass sein eigener Arm ihn abgeschlagen hat. Wer nach einem Blick, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, wer nach einem Blick in das Spiegelbild des Mondes das Gefühl hat, er sei erleuchtet, vollkommen erleuchtet, ist wie jemand, der seine Axt an den Hals geführt hat und dann durch die Gegend läuft und rumschreit, ich bin erleuchtet, ich bin erleuchtet, ich habe mir den Kopf abgeschlagen. Das ist natürlich eine absurde Situation, ne? Dass jemand sozusagen behauptet, er habe sich den Kopf abgeschlagen. Absurd. Aber ich kann es auch an anderen beobachten. Es ist nicht nur mir selber so gegangen, es gibt auch an anderen, kann man es gern beobachten. Das sind Menschen, die mit der Axt ihren Hals geritzt haben und rumschreien, ich habe mir den Kopf abgeschlagen. Das sind Leute, die ihr Erleuchtungserlebnis ausdünsten. Die müssen gar nicht darüber reden. Aber sie haben so eine, sie sind umgeben von so einer nervigen Heiligkeit. Sobald etwas Heiliges einen nervt, kann ich gleich sagen, nicht richtig, da fehlt was. Ein wirklich erleuchteter Mensch nervt nicht mit seiner Heiligkeit. Im Zen sagen wir, er stinkt nach Zen. Ich will diesen Zustand nicht abqualifizieren, in dem Sinne, dass wir nicht solche Erlebnisse anstreben und dass sie uns hilfreich sein können. Das ist schon sinnvoll. Aber sobald wir uns da auf etwas einbilden, sobald wir da Unterscheidung hineinbringen, ist es schon wieder vorbei. Wir sind schon wieder draußen aus der Situation heraus. Und fragt man sich natürlich, gibt es da überhaupt noch einen Ausweg, wo das doch so schnell passiert? Und es gibt einen Ausweg, das ist nämlich der vierten Empfehlung, folgt noch eine Zusatz, im Grunde eine fünfte Empfehlung, die ist im Koan Alex nicht erwähnt. Buddha schreibt direkt daran, wenn Menschen diese vier Empfehlungen hören, richtig verstehen und wirklich damit einverstanden sind und sie immer anwenden und auch beibehalten und sich nicht durch Ängste beirren lassen, dann praktizieren sie schon im Einklang mit der Natur der Erleuchtung. Also als wenn sie schon erleuchtet wären, wenn sie das alles befolgen. Und das ähnelt sehr einem Ausspruch von Konrad Lorenz. Ich glaube, viele kennen ihn. Er sagt dann, gehört heißt nicht immer richtig verstanden. Verstanden heißt nicht immer einverstanden. Einverstanden heißt nicht immer angewendet. Angewendet heißt noch lange nicht beibehalten. Das ist das, was Buddha gesagt hat. Ich frage mich, ob Konrad Lorenz das gelesen hat oder ob er sich davon hat inspirieren lassen. Es geht einfach darum, dass das Sutra, das Buddha in dem letzten Zusatz zu seiner Empfehlung klar macht, dass es darauf ankommt, diese Empfehlung tief zu verstehen, und ich hoffe, ich habe dazu beigetragen, und sie beizubehalten. Also der Ausweg aus dieser Falle der Scheinerleuchtung ist unbeirrt in Demut, in gut gemeinter Demut weiterzuüben. Und auch den Gedanken nach Erleuchtung zu streben, loszulassen, das wäre für uns insgesamt sowieso gut. Den Gedanken nach Erleuchtung zu streben, loszulassen oder zu transformieren. Und ich finde ein ganz schönes Beispiel, der von mir sehr geschätzte Zen-Meister Gary Shishin, der schreibt, dass unsere, wenn wir ständig, oder stetig heißt, wenn wir über Jahre hinweg Zen üben, dann ist Zazen wie ein Ofen. Ein Ofen, den wir einheizen. Mal machen wir mehr Zen, dann heizen wir ihn mehr ein. Mal machen wir weniger Zen, dann heizen wir ihn weniger ein. Ein Ofen, den wir alles hineinschmeißen können an Gedanken. Und der Ofen frisst das Feuer frisst das alles auf. Und so schmeißen wir während unserer Zen-Übung nach und nach unsere Gedanken in den Ofen unseres eigenen Zazens. Und es gibt Sägespäne, Gedanken, die nicht so wichtig sind, die nicht so viel Kletten haben, die verbrennen sofort, geht sofort in Flammen auf und sind dann Rauch und Asche. Und es gibt Gedanken, die sind aus schwerem Eichenholz, das lange braucht, bis es Feuer fängt. Manche Gedanken muss man immer wieder in den Ofen werfen, aber nicht abtun oder auslöschen, sondern in den Ofen der Verwandlung. Der Gedanke nach Erleuchtung zu streben, scheint aus besonders hartnäckigem Holz zu bestehen, das immer wieder in den Zen-Ofen kommt, bis auch die Vorstellung der Erleuchtung sich in Rauch auflöst. Vielen Dank für euer Zuhören.